Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Schriftstellerin Nino Haratischvili, die hat sich in den letzten Wochen sehr engagiert für die proeuropäischen Proteste in ihrem Geburtsland in Georgien. Darüber werde ich gleich mit ihr sprechen und über ihr jüngstes Buch. Löwenherzen heißt das. Das Buch Löwenherzen von Nino Haratischvili, das beginnt mit einem magischen Akt in einem Zirkus. Da verwandelt ein Zauberer einen Plüschlöwen in einen echten Löwen. Einen Löwen, der in Zeitlupe durch einen brennenden Reifen springen kann. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe der Magie. Dieser Löwe, der kann auch noch sprechen. Nino Haratischvili kennen Sie vielleicht durch ihr preisgekröntes Familienepos Das achte Leben für Brilka oder ein anderes ihrer Bücher. Und die Schriftstellerin ist gerade in ihrer Schreibklausur und da haben wir sie erreicht. Guten Morgen, Frau Haratischvili, grüße Sie.
Guten Morgen.
Dieses Buch Löwenherzen, das geht zurück auf Ihr erstes Theaterstück für Kinder, hieß auch Löwenherzen. 2021 wurde das mit dem renommierten Mülheimer Kinderstückepreis ausgezeichnet. Wie kam es denn, dass Sie ein Stück für Kinder schreiben wollten?
Ja, das ist im Grunde das Gleiche. Also es ist nur sozusagen in dem Fall in der Buchform. Und ich finde es auch eigentlich sehr schön, dass man zwei Sachen miteinander verbindet. Das eine, was eben auch jetzt nicht, also eher so die Literaturnische gilt, wenn man so will, und zwar die Dramatik. Mhm. Es wird nicht so viel gelesen, sage ich mal, außer den Theaterleuten. Und ich finde es ganz schön, dass wir das in dieser Stückeform auch belassen durften oder ich es belassen durfte. Das Ganze kam zustande, es war eine Auftragsarbeit. Es ist ein wunderbares Kinder- und Jugendtheater in Gelsenkirchen, das heißt das Konsoltheater. Und sie haben, ich glaube, in der Zusammenarbeit mit der Kunststiftung NRW immer wieder Aufträge vergeben an Autorinnen und Autoren, die normalerweise nicht für Kinder und Jugendliche schreiben. Und ich habe zwar für Jugendliche geschrieben, auch Auftragsarbeiten am Theater, aber tatsächlich nicht für Kinder. Und ich war sehr, sehr überfordert. Aber es waren... ich hatte große Angst, tatsächlich Respekt, weil ich finde Kinderliteratur, also gute Kinderliteratur, so wichtig und so großartig. Ich habe selber Kinder. Ich weiß, dass man die irgendwie nicht, dass man da ehrlich sein muss. Und ich wollte irgendwie eine Mischung hinkriegen aus nicht zu verniedlichen und nicht zu versüßen von Dingen, weil das mag ich auch nicht. Ich lese eben meinen Kindern auch viel Kinderbücher vor und deswegen bin ich relativ up to date, wenn man so sagen kann.
Ja.
Und gleichzeitig aber, dass man dass man den Kindern trotzdem irgendwie Hoffnung spendet und dass man halt irgendwie Zuversicht teilt. Und es war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und ich glaube, die ganze Inspiration kam mir tatsächlich eines Tages, es gibt einen wunderschönen Fotoband von einem britischen Fotografen, James Mollison heißt er, und es gibt ein Buch namens Where Children Sleep und er ist durch die Welt gereist und hat verschiedene Kinderzimmer fotografiert, das jeweilige Kind in dem, also von Slums bis Manhattan. Und die Parallelität und auf eine Art auch die Ungerechtigkeit und Grausamkeit und die Absurdität unserer Welt, unsere Wirklichkeiten von unglaublich arm bis unglaublich reich, ist derartig sichtbar plötzlich über diese ganz banalen, wenn man so will, Räumlichkeiten inklusive Bewohner und Bewohnerinnen. Das hat, glaube ich, für mich so eine Art Ausschlag gegeben, nach so Themen zu suchen, wo man die unterschiedlichen Realitäten der Kinder zeigt.
Ihr Buch ist ja auch so eine Reise durch ganz verschiedene Kinderwelten. Es beginnt in Bangladesch, dann geht es nach Deutschland, nach Senegal, Mali, nach Spanien, Frankreich, Indien, wieder zurück nach Bangladesch. Und man reist zusammen mit eben diesem Löwen, von dem ich schon kurz erzählt habe in meiner Einführung, dem magischen Löwen, der eben auch sprechen kann. Wie ist denn der Löwe in das Stück und damit auch in das Buch gekommen? Oder hat es überhaupt... war der auch am Anfang mit da, dieser wundersame Löwe?
Der war tatsächlich von Anfang an da, weil es war relativ schnell deutlich, dass ich einfach so eine Art Episodenstück erzählen möchte. Und wir haben uns dann auch geeinigt. Ich stand auch im Austausch mit dem Theater Und ich wollte, wie gesagt, auch durchaus soziale oder auch härtere Themen den Kindern zumuten. Und ich wusste, ich brauche etwas, was all diese Kinder in irgendeiner Form verbindet oder vereint. Und dann kam ich erstmal auf ein Plüschtier. Ich wusste nicht, welches Tier. Ich glaube, es gab ein paar Varianten von Bären bis Hasen. Und dann erschien mir so ein Löwe doch irgendwie am schönsten und auch natürlich metaphorisch als so ein sehr würdevolles, sehr starkes Tier, was diese Kinder ja auch auf eine Art sind. Also ich empfinde sie oft als mutig und ja, kämpferisch, und die sind sozusagen noch nicht so ganz von dieser Welt verdorben oder in irgendeiner Form verformt.
Ja, die Löwenherzen, das sind ja dann auch, aus dem Titel sind ja auch die Herzen der Kinder und ihre Stärke und ihr Mut und ihre Träume, so habe ich es verstanden. Sie haben die harten Seiten auch angesprochen, die Sie thematisieren wollten in dem Buch. Also es kommt das Elend vieler Kinder vor, es geht los mit Kinderarbeit in Bangladesch, es geht um Menschenhandel, um die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer, auch eben von Kindern, um die Scheidung von Eltern oder auch in der europäischen Realität einmal um die Einsamkeit so eines Musikwunderkindes. Das Löwenkinder, das Löwenherzen-Theaterstück, das wird für Kinder ab 10 empfohlen. Also Sie denken, auch in dem Alter kann man Kindern diese harten Realitäten unserer Welt und soll man vielleicht auch zumuten, ja?
Ich denke schon. Also ich habe meine ältere Tochter ist 8 und sie ist zum Beispiel, also ich glaube, die Form ist noch ein bisschen schwierig für sie durch diese Regieanweisung, weil man sich halt eben sehr viel auch auf Naht vorstellen muss. Mhm. Aber bei den Dialogen folgt sie und hat dann auch sehr viele Fragen, weil sie war zum Beispiel selber, sie hat immer dieses Buch bei mir liegen sehen, von dem ich gesprochen habe, diesen Fotoband. Und sie war nahezu, also sie war so fasziniert davon und hat immer wieder danach gefragt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ab welchem Alter dieses Bewusstsein für auch letztlich die Ungerechtigkeiten oder auch die grausamen Seiten des Lebens so bei einem Kind entsteht. Aber ich habe gemerkt, dass da irgendwie ein Interesse dafür gibt. Und ich würde tippen, wenn es die Menschen, die das letztlich inszenieren und verkaufen, sagen 10, dann würde ich sagen, dass also ab 10 dürfte es kein Problem sein, tatsächlich.
Dieses Buch hat auch eine ganz starke Ausstrahlung durch die Illustrationen von Julia B. Novikova. Das ist eine Illustratorin, auch Bühnenbildnerin, mit der Sie viel zusammenarbeiten. Das Buch ist ein richtiges Buchkunstwerk geworden, hieß es in einer Rezension des Buches. Würden Sie vielleicht mal eine der Illustrationen für uns beschreiben können oder das versuchen, damit wir was vor Augen bekommen?
Also ich liebe tatsächlich diese, es gibt so viele, die ich da mag. Und ich finde, ja, Julia ist eine ganz wunderbare Kollegin und Freundin, mit der wir schon sehr, sehr viel im Theater und zusammengearbeitet haben, mit der ich aber, also sie hat auch all meine anderen Bücher, also die Erwachsenenbücher, wenn man so will, illustriert und die Buchcover gestaltet. Und das ist tatsächlich, sie hat sich sehr da irgendwie reingehängt. Und was ich halt an dieser Arbeit so schön finde, ist, dass es so diese collageartige Form hat, wo sie mit sehr viel kleinen Details arbeitet. Also ich liebe zum Beispiel auf der Rückseite auch den Löwen, wo man den nur so von hinten sieht. Das sind so kleine Blümchen, manchmal Schmetterlinge. Also eigentlich ist das erstmal so sehr opulent, wenn man sich das anguckt, diese Doppelseiten vor der jeweiligen Geschichte. Aber es gibt immer ganz viele kleine Winzigkeiten zu entdecken, die ich halt sehr mag, auch in dieser Gesamtheit. Und die Kinder natürlich, ich finde, sie hat das mit sehr viel Empathie gemacht. Und es ist so eine Mischung aus, weil für mich war es eben auch wichtig, dass man es nicht zu sehr so verniedlicht. Das mag ich auch nicht, wenn es zu irgendwie süßlich gemacht ist. Und ja, sie hat halt da irgendwie so ihren sehr eigenen Stil gefunden und das auch irgendwie durchgezogen.
Ja, das changiert so ganz interessant zwischen Fotorealismus einerseits, gibt auch Kinderporträts, genau, was Sie gerade angesprochen haben. Da ist es aber auch ganz surreal wieder in den Farben, mhm, unglaublich intensiv, mehrere Schichten übereinander, sind ja auch sehr komplexe Bilder, also auch ungewöhnlich für ein Kinderbuch, dass so viele Bildebenen und Erzählungen übereinander liegen, fand ich ganz beeindruckend in diesen Illustrationen. Die gehören zu dem Buch Löwenherzen von Nino Haratischvili. Das ist in einer großformatigen Ausgabe erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt mit 80 Seiten. 26 Euro ist der Preis für dieses Buch. Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart. Ich spreche hier mit der Schriftstellerin Nino Haratischvili. Frau Haratischvili, Sie haben im Dezember einen sehr beeindruckenden Text geschrieben für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu den proeuropäischen Protesten in Georgien, dem Land, in dem Sie geboren wurden. Vor allem auch ein Text über die Reaktion der EU auf diese Proteste. Und ich würde gern ein paar Sätze vorlesen aus diesem Text. Sie schreiben da: Europa, wir bluten, wir können nicht mehr. Wir sind entweder weiterhin im Krieg oder wir stehen immer noch auf den Barrikaden und versuchen mit der letzten Kraft zu verteidigen, was du uns gelehrt hast: Demokratie, Freiheit, Würde und das Leben selbst. Ein Hilferuf an Europa von Ihnen, von Nino Haratischvili. Haben Sie denn irgendeine Form von Antworten bekommen auf diesen Hilferuf?
Nein, also es gibt natürlich, also nicht vielleicht auf der Ebene, auf der ich mir das gewünscht hätte, nämlich auf der politischen, also nicht in der klaren oder deutlichen Form, die es vielleicht, die ich mir wünschen würde. Aber natürlich gibt es eine Form von Bewusstsein bei den Menschen. Es haben sich tatsächlich sehr viele Bekannte oder auch weniger bekannte Leute bei mir gemeldet nach dem Artikel. Das hat mich schon sehr erstaunt und auf eine Art auch gefreut, in Klammern, dass es zumindest die Anteilnahme gibt, weil auch nicht nur politische Hilfestellungen und Sanktionen und eine Form von Unterstützung ist wichtig, es ist natürlich ebenfalls wichtig, wie in so vielen anderen Fällen, da ist Georgien jetzt keine Ausnahme, dass das Ganze nicht einfach irgendwie zu so einem Hintergrundrauschen wird, weil wir Menschen gewöhnen uns an alles leider. Also ja, siehe die Ukraine, man lebt irgendwie mit allem, alles, also man stumpft ab, man gewöhnt sich und das ist auch sehr fatal, weil man darf nie vergessen, okay, für hier und jetzt ist das vielleicht irgendwie bloß eine Nachricht. Aber für die anderen Menschen da in der Realität ist das deren Leben. Und wenn man sich das halt irgendwie ins Bewusstsein ruft, dann merkt man, wie absurd, also wie weit diese Schere auseinandergeht. Und ja, also es gab tatsächlich dann sehr viel Rückmeldungen. Es gab halt einfach, zumindest hatte ich das Gefühl, dass es nicht irgendwie so irgendwo versickert, sondern dass Menschen darüber lesen, sich irgendwie Gedanken machen, manche auch Anteil nehmen, manche auch tatsächlich sich fast entschuldigen. Und immerhin ist also auch diese ganze Solidaritätsaktion ist ja dann auch eben so ein Echo davon. Und auch das ist ja sehr wichtig.
Die Solidaritätsaktion, die Sie ansprechen, die haben Sie initiiert zusammen mit Theaterleuten. Sie studieren am Deutschen Theater in Berlin einen neuen Text ein von Ihnen mit deutschen und georgischen Schauspielerinnen. Da sind noch viel mehr Theater beteiligt, 15 deutschsprachige Theater. Es geht um Ihr Stück Sacred Monsters. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, was für eine Solidaritätsaktion Sie daraus gemacht haben?
Ja, ich habe letztes Jahr am Deutschen Theater in Berlin eine Inszenierung gemacht, die ist zweisprachig, ist ein Text von mir und ich habe es eben inszeniert und da sind auch eben georgische Schauspielerinnen beteiligt und das Theater hatte, weil das Stück weiterhin läuft, Penthesilea, ein Requiem und da hatte mich das Theater auch gefragt, ob man im Zuge, als das so losging und eskalierte mit den Demonstrationen in Georgien, ob wir nicht eine Podiumsdiskussion machen oder etwas dergleichen. Und da ich sowieso sehr viel mit diesem Thema beschäftigt bin, sehr viel darüber rede, sehr viele Veranstaltungen dazu mache und sehr viel darüber spreche, dachte ich, dass ich das irgendwie ein bisschen überflüssig finde, jetzt mich nochmal dahin zu setzen. Und dann dachte ich aber, okay, weil es auch so viele Künstler sind, die in Georgien in der Frontline sind, wenn man so will, so viele Schauspieler tatsächlich zusammengeschlagen oder in Gewahrsam genommen wurden, dachte ich, okay, es ist doch eine wunderbare Gelegenheit, wenn wir halt uns künstlerisch solidarisieren, wenn wir einfach auch nochmal zeigen, dass Kunst auch einfach eine sehr wichtige Verbindung ist und auch eine große Macht haben kann. Und ich habe aber trotzdem nicht gedacht, dass es dann halt so, also so ins Rollen kommt, weil erst hatte ich eigentlich nur zwei Theater angeschrieben, plus um das Gleiche habe ich dann Schauspieler, die alle im Protest oder Boykott sind, in Georgien, in Tbilisi vor Ort gebeten, zusammenzukommen und das Ganze eben dann halt, also sprich, alle lesen den gleichen Text, diesen Auszug aus meinem Stück, es wird gefilmt und wir werden das am Ende halt zusammenschneiden und sozusagen hauptsächlich eben in Georgien ausstrahlen. Und aus diesem ganz kleinen Stein ist dann halt eine große Welle entstanden aus Solidarität. Am Ende waren es 22 Theater im ganzen deutschsprachigen Raum. Und es ist schon sehr beeindruckend und auf eine Art auch sehr berührend gewesen, dass einfach dann, dass das so irgendwie mal weiter ging. Am Ende war ich sogar überfordert, weil wir halt natürlich sehr viel Material hatten. Und ich habe dann mit einem georgischen Filmemacher, Sasa Rusadze, haben wir das Ganze, oder er hat das zu einem, wie ich finde, auch sehr schönen Video zusammen, also so eine kleine Art Videoclip, wenn man so will, zusammengeschnitten.
Und ist das jetzt nach dem, was Sie erlebt haben, also dieser Videoclip ist ja in der Welt, kann man sich anschauen bei YouTube und sollte auch von oppositionellen Sendern in Georgien ausgestrahlt werden. Haben Sie eben darauf Reaktionen erlebt von Theaterleuten und anderen Menschen, dass sie sich dadurch auch von so einer Solidaritätsaktion ja bekräftigt, bestärkt fühlen?
Ja, das war ja so der Haupt, also das war das Wichtigste und der, also wichtigste Ziel auch der Aktion. Und natürlich haben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr, sehr gefreut. Es wurde in sozialen Medien eben auch sehr, sehr viel geteilt, weil an die war es ja hauptsächlich adressiert. Es war eine Solidaritätsaktion von Theaterleuten für Theaterleute, von Künstlern für Künstler. Und natürlich hat das einfach eine sehr große Kraft. Es waren ja immer so chorische Texte. Das heißt, da stehen immer mehrere Menschen in einem Raum, in allen möglichen Städten Deutschlands, Österreich, Schweiz und sprechen eben den gleichen Text. Und es hat natürlich irgendwie diese vereinende Kraft, die manchmal Sprache und Theater halt eben haben kann. Und dadurch entsteht halt irgendwie so eine Energie, dass wie jetzt das beim Fernsehen oder welche genauen Reaktionen jetzt sonst da gab, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Ich stand halt hauptsächlich mit den Theaterleuten in Kontakt und ich glaube, bei denen ist das als ein Zeichen angekommen. Und ich hoffe auch, dass es dann noch irgendwie weiter gespreadet wird, weil das kann ich natürlich von hier nicht steuern und kontrollieren.
Nino Haratischvili, vielen Dank für dieses Gespräch über den Widerstand in Georgien, die Proteste dort und über Ihr Buch Löwenherzen. Ganz herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Ich heiße Marlene und das Buch, das ich zuletzt gelesen habe, war Der Zauberer von Oz und es wurde geschrieben von Liam Frank Baum. Also ein kleines Mädchen, Dorothy, lebt in Kansas und das Mädchen geht durch einen Wirbelsturm, wird es ins Land von Oz gezaubert und dann wird es wieder zurück und dadurch geht es dann zum Zauberer von Oz und die merken dann, dass es gar kein richtiger Zauberer ist. Und dann macht sie eine Reise durchs ganze Ostland.
Marlene in Base hat für uns mal den Zauberer von Oz zusammengefasst, das Buch von Lyman Frank Baum. Da gibt es eine Übersetzung aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser als Taschenbuchausgabe im Inselverlag mit 175 Seiten, 12 Euro. Kostet das Buch, wird empfohlen für Leser ab 8 Jahren.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schriftsteller Ivan Zanka, der wird heute in Slowenien gefeiert als der große Klassiker der slowenischen Moderne. In seiner Zeit, um die Jahrhundertwende, da wurde er in Slowenien noch als Pornograf beschimpft. Ivan Zanka hat auch eine Zeit lang in Wien gelebt und dort im Jahr 1904 zwei Romane geschrieben, die jetzt in einer neuen Übersetzung erschienen sind. Der Kritiker Jörg Plath hat sie gelesen aus unserer Literaturredaktion. Hallo Jörg, sei willkommen. Entschuldigung, das war gerade der falsche Regler hier. Willkommen.
Guten Morgen.
morgen. Dass so ein slowenischer Klassiker neu ins Deutsche übersetzt wird, das dürfte nicht so oft passieren, so wie ich unseren Literaturmarkt kenne. Was hat denn in diesem Fall dazu geführt?
Das sind die Vorlieben des Übersetzers und auch sein Ärger, seine Verstimmung, glaube ich. Er ist der beste Mann, glaube ich, für das Slowenische. Und er hat in den 90er Jahren begonnen, Zanka zu übersetzen. Seine Laufbahn damit begonnen. Er ist ihm auch dann eben treu geblieben und hat jetzt mit diesen, wie er schreibt, verbesserten Fähigkeiten dann neue Lesarten erarbeitet. Und was den Ärger angeht, naja, diese angefangene Werkausgabe da Mitte der 90er Jahre wurde nach wenigen Jahren unvollendet abgebrochen. Dann hat Köstler probiert, eine slowenische Bibliothek herauszugeben. Auch die wurde abgebrochen. Und dann ist noch im letzten Jahr beim Drava Verlag eine, so schreibt Köstler, fehlerhafte und verstümmelte Übersetzung von 1930 wieder aufgelegt worden. Oha. Also nicht etwa seine alte, sondern eine von 1930. Und das hat ihn wohl auch verärgert. Also für uns ist es glücklich, wir profitieren vom Ärger des Übersetzers.
Erwin Köstler heißt dieser Übersetzer. Dann schauen wir auf die Romane selbst. Das Haus der Barmherzigkeit heißt der eine. Worum geht's da?
Das ist ein heute noch existierendes, auch unter dem Namen existierendes Wiener Spital für unheilbar kranke Kinder. Zanker hat ja damals um 1900 für mehr als 10 Jahre in einem Wiener Arbeiterbezirk gelebt, hat dieses Elend der Arbeiter auch miterlebt. Und er erzählt von einem Mädchen namens Malchi mit verkrümmten Beinen, das anfangs von der Mutter in dieses Spital gebracht wird. Und dort befinden sich dann bereits die blinde Toni, Loisi mit den dicken Füßen, Kati und Resi mit anderen Einschränkungen. Und vor allem aber auch die Sehnsüchte und die Tagträume und die Halluzinationen der Mädchen. Und es gibt Besucher, die sind manchmal hinreißend geschildert, etwa eine füllige Wohltäterin, die dann auftaucht, sich selbst feiert, indem sie so Brosamen, so einzelne Spalten, Spelten von einer Zitrusfrucht übergibt und Werbegeschenke weiterreicht an die Kinder. Und dann tauchen Mütter und Väter auf und erzählen ihrem Kind dann am Besuchssonntag von Schuldgefühlen, dass sie abgegeben haben, von dem Elend zu Hause, von der Ehezerrüttung, Alkoholsucht, Gewalt. Es gibt Liebe, auch Liebe zwischen zwei Mädchen. Und das ist ein Versuch, dieses Heim dort zu erzählen von den Kindern aus.
Mhm. Und du hast jetzt die Halluzinationen erwähnt, die auch eine Rolle spielen. Das könnte ich mir vorstellen, macht diesen Roman auch zu einem modernen Roman, von wegen Zanka als Klassiker der slowenischen Romane, oder was ist es noch?
Ja, das hat unter anderem das auf jeden Fall, aber auch, dass er kein Elendsbuch schreibt, wie es im Naturalismus kurz vorher wahrscheinlich eins geworden wäre. Er gibt diesen kranken Mädchen ja Würde und Eigenständigkeit und das sind alles Miniaturen eigentlich, zuweilen im Legendenton, ohne jede religiöse Anspielung übrigens. Und die schillern so zwischen Realität und Traum, bis am Ende dann wirklich auch der Tod kommt für eins der Mädchen. Und es ist auch modern, dass zwei Kapitel von Tieren erzählen. Eins ist sogar von der Perspektive eines Kanarienvogels auserzählt, der sich anfangs fürchtet vor den Mädchen, dann Vertrauen fasst. Ein anderes erzählt von einem Spatzen, der sich ins Zimmer verirrt und der Anarchist genannt wird, weil er sich immer wieder gegen die Scheibe wirft, um rauszukommen und dann dabei auch stirbt.
Und gerade dieser Roman, der ist damals, also 1904, nicht gut angekommen bei der slowenischen Kritik, oder? Das mit dem Pornografen habe ich schon erwähnt.
Ja, ja, es gab einen liberalen Kritiker, der hat von Pornografie gesprochen, von geistiger Onanie. Und der empfahl seinem gesunden, wie er schreibt, Volk, den Schädling Zanka zu beseitigen. Und Zanka schreibt dann im Sommer 1904 diesen Roman Frau Judith, den zweiten Roman in diesem Band, in 4 bis 5 Wochen, er war ein Schnellschreiber, und er stellt diesem Roman ein Vorwort voran, weshalb wir also diesen Zusammenhang auch haben zwischen den beiden Romanen. Und das ist ein wutbebendes, ein polemisches, aber auch ein raffiniertes, immer wieder auch ins Erzählen ausbrechendes Vorwort. Und er zerpflückt dort die Haltung dieser slowenischen Liberalen und sagt, naja, die kümmert die Kunst am Kunstwerk gar nicht, die wollen nur die Moral. Und sei es die Moral eines Kunstwerkes, das nur von einem Huhn handelt. Also das ist ein wirklich doller Hohn. Und Frau Judith, der folgende Roman dann, ist eine Protagonistin, die unter Aufrührern ihre Liebhaber findet. Und sie verlässt, sobald sie sich als Opportunisten erweisen. Sie sehnt sich nach dem Leben, sie stößt sich an der Gesellschaft, der slowenischen Gesellschaft, der Gewalt der Männer, der Unterdrückung der Frau in der Ehe. Und sie wird natürlich tragisch desillusioniert, aber sie verliert nicht ihre Würde und ihre Sehnsucht.
Du hast ja am Anfang diese Selbstanschätzung des Übersetzers zitiert, Erwin Köstler, dass er sein Handwerkszeug verfeinert habe und deswegen diese Bücher jetzt besser übersetzen kann als früher. Stimmt das denn auch?
Das ist keine eitle Selbstüberschätzung. Also ich habe die beiden Übersetzungen miteinander verglichen, jedenfalls teilweise. Mhm. Und das ist jetzt wesentlich schnörkelloser, das ist selbstverständlicher und es ist manchmal auch klarer als die Vorgängerübersetzung. Und das ist schön, es rückt uns den Zanker jetzt noch einmal näher an unsere Gegenwart heran.
Mit seinen beiden Romanen Das Haus der Barmherzigkeit und Frau Judith, neu übersetzt aus dem Slowenischen und mit einem Nachwort versehen von eben diesem Erwin Köstler, erschienen im Verlag Johannes Hein. 224 Seiten hat die Ausgabe, 27 Euro ungefähr ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Plath.
Neue Krimis.
Welche neuen herausragenden Krimis Sie lesen können in diesem ersten Monat des Jahres, das erfahren Sie durch unsere Krimi-Bestenliste. Die ist heute rausgekommen, erstellt von 17 Krimi-Fans. Und zu denen gehört mein Deutschlandfunk-Kulturkollege Kolja Mensing. Mit dem rede ich jetzt über diese Januarliste. Hallo Kolja, sehr willkommen. Ihr müsst irgendwie ein ziemlich großes Irland-Krimi-Fanlager haben in eurer Jury. Ich erinnere mich noch, im Dezember haben wir gerade über eure Jahres-Krimi-Bestenliste gesprochen. 2024, da standen 3 Krimis mit Irland-Bezug drauf, 3 von 10. Und jetzt steht schon wieder ein irischer Krimi ganz vorne auf Platz 1, Sebastian Barry mit seinem Roman Jenseits aller Zeit. Das kann kein Zufall sein. Woran liegt es?
Ja, also mich wundert es nicht, dass immer wieder Titel aus Irland auf unserer Liste auftauchen. Das hat tatsächlich gar nichts mit persönlichen Vorlieben zu tun. Also Irland inklusive Nordirland hat wirklich seit vielen Jahren eine sehr, sehr interessante und sehr dynamische Krimilandschaft. Und eins von den vielen spannenden Merkmalen dieser Krimilandschaft ist, dass in Irland die Grenzen so rund um das Genre angenehm durchlässig sind. Also John Banville ist so ein Beispiel. Das ist ja bekannt, ein gefeierter Romancier, Booker-Preisträger. Aber der schreibt unter dem Namen Benjamin Black eben auch Krimis. Und Sebastian Barry ist jetzt ein ganz ähnlicher Fall. Wichtiger Romanautor, sehr, sehr erfolgreicher Dramatiker in Irland. Aber sein neues Buch ist jetzt eben Krimi.
Und dann ist das vielleicht, wenn er jetzt kein gewohnheitsmäßiger Krimi-Autor ist, dann ist Jenseits aller Zeit vielleicht auch kein klassischer Kriminalroman?
Ja, das ist interessant. Am Anfang stellt er dieses Format Krimi jetzt gerade so offensiv aus. Also Jenseits aller Zeit beginnt mit so einem Krimi-Standardeinstieg. Der Tom Kettle ist ein pensionierter Polizist, der sich an der Küste zur Ruhe setzt und der nun Besuch von 2 Detectives aus Dublin bekommt, die seine Hilfe wollen bei einem alten, ungeklärten Fall, einem Mord an einem katholischen Priester in den 90er Jahren. Also da ist so ein Cold Case, der neu aufgerollt wird. Das meint man zu kennen. Dazu kommen dann noch erste Hinweise auf ein wirklich besonders düsteres Kapitel der irischen Geschichte. Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern durch die katholische Kirche, das sind zerstörerische Erfahrungen, die möglicherweise Tom Kettle auch selbst gemacht hat. Und man meint jetzt irgendwie so zu wissen, wohin die Reise geht, aber Sebastian Barry nimmt dann noch einen ganz besonderen Weg. Er setzt so Werkzeuge ein, die im Krimi eigentlich nicht so in den Standardwerkzeugkasten gehören. Er arbeitet wirklich sehr, sehr kunstvoll mit Auslassungen, Leerstellen, mit Mehrdeutigkeiten. Er legt so unglaublich schöne Naturbeschreibungen, wie so ein Schleier über den Text. Es gibt, wie bei Garcia Marquez, so Geister von Verstorbenen, die uns ganz selbstverständlich als Protagonisten oder Protagonistinnen gegenübertreten. Also das ist interessant und für mich so faszinierend, weil es dem ganzen Text so eine leichte Unschärfe gibt, als ob man durch so einen Nebel wandert, der von der irischen See aufzieht. Und in dem der Krimi, der da am Anfang auftaucht, so ganz langsam seine Konturen verliert. Für mich ist das ganz, ganz große Literatur, ein tolles Buch.
Steht also offenbar zu Recht auf Platz 1 der Krimi-Bestenliste jetzt im Januar. Ihr habt auf diese Liste 5 Bücher neu geholt. Was würdest du davon jetzt ganz besonders empfehlen?
Ja, ich habe schon gerade gemerkt, es war jetzt ein bisschen hoher Ton bei dem Sebastian Barry. Ich würde es mal so sagen, man darf ja Krimis auch lesen, weil sie Spaß machen. Und bei den Titeln auf der Januarliste hat mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht Assassins Anonymous von Rob Hart. Rob Hart ist ein amerikanischer Autor und Assassins Anonymous beruht auf so einer einfachen, aber wirklich super lustigen Idee. Wir treffen Mark, einen extrem erfolgreichen Auftragsmörder, vermutlich einer der besten in seinem Fach. Und dieser Mark will aber kein bezahlter Killer mehr sein. Und er schließt sich darum einer höchst geheimen Selbsthilfegruppe an. Assassins Anonymous, die anonymen Auftragsmörder, die genau wie die anonymen Alkoholiker so ein 12-Schritte-Programm haben. Und natürlich die klare Verpflichtung, trocken zu bleiben, also in diesem Fall nicht mehr zu töten, auch nicht in Notwehr. Das ist natürlich eine gute Entscheidung von Mark und man würde jetzt meinen, dass man einen der harmlosesten Krimi aller Zeiten in der Hand hält. Aber es kommt, wie es kommen muss. Mark wird von seiner Vergangenheit eingeholt, irgendeine krass komplizierte internationale Geheimdienstverschwörung, die ihn eben zum Opfer auserkoren hat. Das heißt, er wird ständig brutal angegriffen, darf sich aber nur so halbherzig zur Wehr setzen. Oh yeah. Und das führt zu wirklich wunderbar komischen Action-Szenen in so einer Mischung aus Kampfsport, Slapstick und Achtsamkeitsübung. Ist wirklich sehr unterhaltsam.
Von Rob Hart, Assassins Anonymous. Und dann habe ich gesehen, dass es auch einen Kriminalroman aus Nigeria auf der Liste gibt. Gaslight von Femi Kayode. Mhm. Krimis aus Afrika werden nicht oft ins Deutsche übersetzt, oder?
Ja, das stimmt. Also es gab vor Jahren mal so eine große Welle mit südafrikanischen Krimis, aber das ist natürlich auch innerhalb von Afrika wieder ein besonderes Land und diese Krimis waren auch stark an so angloamerikanische Traditionen angelehnt. Meine Beobachtung ist, dass in letzter Zeit verstärkt Krimis aus dem Westen und vielleicht dem Südwesten Afrikas auf den globalen Markt kommen. Möglicherweise, weil die wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik dort in vielen Regionen besonders groß ist. Femi Kayode kommt also aus Nigeria und Gaslight ist ja schon der zweite Teil einer Reihe um einen nigerianischen Psychologen und Forensiker, der lange in den USA gelebt hat und jetzt mit seiner Familie zurückgekehrt ist nach Lagos. Sein Heimatstatus ist kompliziert, er ist in keiner dieser beiden Welten so richtig zu Hause und er muss auch in Nigeria halt immer wieder neue Seiten dieses Landes kennenlernen. Diesmal wird er mit einem sehr nigerianischen Phänomen konfrontiert, den sogenannten Megachurches, also so evangelische Gemeinden, die riesige Hallen füllen können. Und diese Kirchen sind eben nicht nur Kirchen, sondern global vernetzte Unternehmen, sehr opak, extrem schwer zu kontrollieren. Und darum geht es auch in Gaslight: Geldwäsche, Korruption, Vergewaltigung hinter der Fassade so einer Megachurch. Sehr eingängig geschrieben, sehr spannend, aber auch ein ziemlich dunkles Buch.
Von Femi Kayode, steht auf der Krimi-Bestenliste im Januar 2025. Die Liste finden Sie auch auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank an Kolja Mensing aus der Bestenlisten-Jury.